Manchmal hilft ja so eine Relieffolie deutlich zu machen, wie das denn so in einem Land aussieht, wo die Berge sind, wo die Ebenen sind. Der Platz, um den es heute geht, der liegt mitten im Gebirge. Der Mount Gerizim, das ist zu Deutsch Gerasim, liegt mitten im Land der Samariter, damals jedenfalls. Die Stadt Sychar, ein wenig entfernt davon, liegt der Jakobsbrunnen. Man musste von da aus hinlaufen. Stellt euch mal vor, ihr seid Zuschauer dieser Szene, die ich gleich vorlesen werde. Ihr sitzt da irgendwo am Rand, habt euch ein bisschen in Schatten gesetzt, um nicht die pralle Mittagssonne sich aufs Hirn brennen zu lassen. Guckt das an, was da passiert. Seht da eine Frau kommen, die kennt ihr schon, die hat einen Ruf. Bleibt da liegen, guckt. Und dann kommt noch einer dazu, den kennt ihr nicht. Jesus musste durch die Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch Jude. Und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten. Und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von dem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt und es trinkt, der wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Wasser, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, antwortete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, sagte Jesus. Du hast keinen Mann, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg hier, man konnte den Berg Gerizim so vom Brunnen aus sehen, der war im Hintergrund da. Und sie zeigte dorthin, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaubt mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, antwortete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. Und in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte den Leuten, komm mit, ich habe einen Fremden getroffen, der hat mir alles auf den Kopf zugesagt, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch was. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert nur 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch um und seht doch die Felder an. Sie sind reif zur Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und der andere erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte es ihnen bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe, und auf ihr Wort hin glaubten sie. Und die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb noch 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Puh, eine lange Geschichte. Aber ich hoffe, ihr habt das vor Augen, so unter euren Palmen, unter denen ihr gesessen habt. Von Jesus lernen, wie man Menschen gewinnen kann. Und jetzt möchte ich mit euch 9 kleine Schritte gehen. 9 kleine Schritte. Jesus lebte in einer ganz engen Verbindung zu seinem Vater im Himmel. Jeden Tag, das lesen wir in den Evangelien, jeden Tag suchte er eine ganze Zeit seine Nähe, zog sich zurück ins Gebet. Er hörte die Stimme des Vaters, die ihm immer wieder neu vergewisserte, was er schon bei der Taufe gehört hat. Du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich, auf dir ruht mein ganzes Wohlgefallen. Und wisst ihr was, das kann man nicht oft genug hören. Das muss man jeden Tag hören. Jeden Tag neu. Wie Wasser, das man trinkt. Frisches Wasser. Gott liebt mich. Ich schaue Christus an und weiß, er liebt mich. Es gibt nichts Besseres. Und das war der Durstlöscher, der ihn frei von Menschen und frei für Menschen gemacht hat. Das war das Geheimnis. Nicht mehr und nicht weniger. Mitten im Alltag, unterwegs auf Reisen, hat er dann Menschen oder ist er Menschen begegnet und hat ihnen gute Dinge gesagt. Wie auch hier auf dem Weg durch Samarien. Diese Begegnung mit seinem Vater im Himmel, die ließ Jesus hellwach sein. Und trotz körperlicher Erschöpfung, wir hören das, er war müde, ganz normal, war er, als er diese Frau am Jakobsbrunnen sah, plötzlich hellwach, ganz bei ihr. Und jetzt gehen wir den ersten Schritt. Gottes Liebe lässt uns mitten im Alltag wach sein für Menschen, denen er durch uns begegnen will. Gott lässt uns mitten im Alltag wach sein für Menschen, denen er durch uns begegnen will. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt, etwas kryptisch hört sich das an, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jesus will sagen, das ist wirklich das, was mich satt macht. Was dieses tiefe Hungergefühl eigentlich ausfüllt. Nämlich Gottes Willen zu tun. Wenn ich das tue, bin ich satt. Und nicht übersatt, sondern ausgefüllt. So, ihr kennt das doch, wenn man richtig schön satt ist nach einem guten Essen. Dieses Gefühl, einfach ausgefüllt zu sein, geschieht, sagt Jesus, wenn ich den Willen des Vaters tue. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Plötzlich zu merken, ich tue etwas, was im Willen Gottes ist. Und ich merke plötzlich, wow, da kommt was zum Ziel. Da ist was plötzlich, da funkt das. Und ich bin zutiefst befriedigt. Sein Wille ist, dass die Liebe Gottes zu den Menschen gebracht wird. Das füllt ihn aus. Und das sättigt auch meine Seele wirklich. Jesus gibt dieser Zufallsbegegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen sozusagen Raum für die Liebe Gottes, die ihn erfüllt. Was erfüllt uns denn heute? Was steht am Beginn deines Tages? Steht am Anfang die Begegnung mit Gottes Liebe? Hörst du das als allererstes? Aufwachen und sagen, oh Herr, schön, danke, dass du mich liebst. Wenn das so ist, ist das super, ihr wisst das. Aber ich würde lügen, wenn das bei mir jeden Tag so wäre. Leider ist es nicht so. Aber wenn, dann ist das total erfüllend. Dann, wow, fängt der Tag anders an. Wenn diese Begegnung mit Gottes Liebe am Anfang steht, wird auch der Wunsch in dir wachsen, den Willen dessen zu tun, der dich sendet. Und das allein ist tacherfüllend. Wir reden immer vom Idealfall, aber ich möchte euch das ein bisschen vor Augen malen. Wenn das so ist, dann ist das fantastisch. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch viel größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also, geht doch. Auch bei uns, nicht nur bei Jesus. Erster Schritt endet mit einem Gebet. Oder eine Einladung, das auch im Gebet auszudrücken. Öffne dich im Gebet. Herr, heute will ich deinen Willen tun. Öffne mir heute die Augen für Menschen, die durch mich in Wort und Tat, die du durch mich in Wort und Tat mit deiner Liebe beschenken willst. Zweiter Schritt. Gottes Liebe überwindet Grenzen und Vorurteile. Schauen wir Jesus an. Er überwindet ethnische Vorurteile. Die Frau, die hatten das alle verinnerlicht. die war wirklich erstmal schockiert. Da kommt ein Jude und will etwas von ihr bekommen. Das ging gar nicht. Also vielleicht wissen wir, dass es nicht möglich war, für einen Juden über die Schwelle eines Heiden zu gehen. Dadurch machte er sich unrein. Und bei einem Samaritaner schon gar nicht. Da war sozusagen ein tiefer Graben zwischen denen. Und Jesus wusste das, kannte das und er hat sich darüber weggesetzt. Und Jesus überwindet die Grenze zwischen Mann und Frau. Die von den Jüngern heißt es, sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte, ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. Das war auch äußerst ungewöhnlich, dass ein Mann, der alleine mit einer Frau war, mit ihr redete. Das war eine Grenzüberschreitung. Wir müssen uns immer zurückversetzen, sozusagen, in 2000 Jahre zurück. Aber manches ist ja durchaus heute, vielleicht in manchen islamischen Ländern, durchaus noch für uns heute nachvollziehbar. Jesus konnte diese Grenze überwinden, weil er die Verheißung Abrahams erfüllt hat. In ihm sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Alle. Den Willen Gottes tun. Das verinnerlichen. Und das bringt uns in die Lage, Grenzen zu überschreiten. Grenzen zu Menschen, die wir vielleicht einfach nur unangenehm finden. Und wir können trotzdem ihnen begegnen und sagen, Herr, was möchtest du denn diesen Menschen sagen? Wir werden befreit durch Jesus, Grenzen und Vorurteile zu überwinden. Auch da ein Gebet. Öffne dich im Gebet. Herr, heute will ich deinen Willen tun. Überwinde du heute die Vorurteile in mir, die dich abhalten, Menschen deine Liebe zu schenken. Ich möchte noch kurz was im Zusammenhang mit Pro Christ sagen. Ich hörte jetzt von einem Mitarbeiter, dass er Gott gebeten hat, so ein Gebet auch gesprochen hat, Herr, zeig mir einen Menschen, den ich zum Pro-Christ einladen soll. Und er hat mir eine Nachbarin in den Weg gestellt, die ich sehr unangenehm finde, hat derjenige erzählt. Und er hat sich von Jesus befreien lassen, sich nicht von diesem Vorurteil jetzt hindern zu lassen, sondern ist auf sie zugegangen und hat sie eingeladen und war völlig überrascht, dass die Frau richtig dankbar war und mit ihm ins Gespräch kam und sagte, ja, ich komme gerne, mich beschäftigt das schon lange. Wow, was ist möglich, wenn wir von Jesus befreit Vorurteile überwinden? Dritter Schritt, Gottes Liebe lässt das Alltägliche zur geistlichen Brücke werden. Gott lässt das Alltägliche zur geistlichen Brücke werden. Jesus bittet um natürliches Wasser und landet dann bei ihm selbst, dem lebendigen Wasser, das den Durst ein für alle Mal löscht. Sonja Hinrichs erzählte mir neulich von einem Gespräch mit einer Friseurin, mit ihrer Friseurin, so nach dem Motto, erzähl's dem Friseur. Sie kam mit ihrer Friseurin ins Gespräch und sie hat eine große Freiheit, so auch über den Glauben zu sprechen, mit einer Selbstverständlichkeit, die einfach erstaunlich ist. Und dann hat die Friseurin angefangen zu erzählen, wonach sie sucht. Und dann hat sie, da habe ich eine Antwort für sie. So ganz selbstverständlich. Und ja, und dann hat sie ihr von Jesus erzählt. Öffne dich im Gebet, Herr. Heute will ich deinen Willen tun. Schenke mir eine natürliche Brücke zu den Menschen, die ich dann auch benutzen kann, um sie zu dir zu führen. Und sei es der Friseur. Das vierte, Gottes Liebe öffnet mir die Augen für Menschen, die reif sind. Die reif sind, Jesus zu begegnen. Ich denke, wir kennen das jeder von uns selber. Es gibt Situationen, wo wir plötzlich macht das Klick und wir fragen uns, warum habe ich das nicht schon früher begriffen? Weil es noch nicht der Kairos war, weil es noch nicht der Zeitpunkt war, wo beides zusammenwirkte, meine Vorbereitung, meine innere Vorbereitung, etwas zu verstehen und das Wirken des Geistes. Denn er vergewaltigt uns ja nicht, sondern das ist ein Miteinander, er führt das zusammen. Auch das ist wichtig zu verstehen. Gottes Liebe öffnet dir die Augen für Menschen, die reif sind, Jesus zu begegnen. Jesus erkannte, dass die Samaritanerin reif war, für Gottes Reich gepflückt zu werden, wie eine reife Frucht vom Feigenbaum zur Erntezeit. Und Jesus öffnet auch seinen Jüngern die Augen. Sagt ihr nicht, es dauert nur 4 Monate und dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch einmal um, seht euch die Felder an, sie sind reif zur Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, der hält seinen Lohn. Er sammelt Frucht fürs ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Öffne dich im Gebet. Bete, Herr, heute will ich deinen Willen tun. Öffne du mir die Augen für Menschen, die reif sind für dich und deine Liebe. Für Menschen, in die andere gesät haben, andere Liebe investiert haben und die heute zur Freude aller bereit sind, dich und deine Liebe anzunehmen. Steffi erzählte mir neulich von einem Fernsehbericht, da war Patricia Kelly, die mit einigen Frauen da zusammensaß und Patricia Kelly erzählte in einer großen Natürlichkeit, übrigens, sie kommt auch bei, wird auch bei ProChrist interviewt über ihren Glauben. Das war aber eine ganz säkulare Sendung und erzählte von ihrem Glauben und wie das ihr Leben geprägt hat in einer Selbstverständlichkeit. Und dann fing eine Frau an zu weinen und sagte, das ist immer das, was ich gesucht habe. Reif, da ist jemand reif. Und manchmal ist es so, dass wir da hineinsprechen und wir sprechen durch offene Türen hinein. Es gibt Gebetskarten. Irgendwo habe ich die hier, ja. Ich hatte das schon mal zu eingeladen. Das sind die Gebetskarten. Das ist, kann man natürlich auch alles ohne Gebetskarten machen, ist mir klar. Aber manchmal hilft das, zu sagen, okay, ich frage Gott mal, für wen ich beten soll. Wer ist reif, Herr? Wo soll ich einsteigen in dein Handeln, indem ich bete? Nehmt das hier rauf. Und das sind manchmal nicht die üblichen Verdächtigen. Glaub das. Das sind manchmal, denkst du, wie diese Nachbarin, von der du denkst, oh, geht gar nicht. Aber Gott ist anderer Meinung. Seid da mal offen, innerlich offen. Fragt, für welche Menschen ihr beten sollt, könnt. Fünftens. Gott offenbart Andockpunkte für seine Liebe. Jesus redet prophetisch hinein in das Leben dieser Frau. Und das Tolle daran ist, ihr müsst das nochmal nachlesen, das ist überhaupt nicht moralisch. Das ist ganz fantastisch. Macht ihr überhaupt keinen Vorwurf, dass sie 5 Männer hat oder so, sondern er sagt ihr nur, dass es so ist. Nimmt das zur Gelegenheit und sagt gleichzeitig so liebevoll diesen Punkt anzurühren und sagen, da will dich Gott heilen. Komm, da kann ich dich heilen, Jesus. Komm. Paulus sagt im 1. Korinther 14, Vers 3, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündigt, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung, Trost. Und das ist in diesem Fall auch so gewesen. Die Frau war so begeistert, so angerührt in ihrem Herzen, dass sie losrannte ins Dorf und den Leuten das weitererzählte. Und die wussten alle, was sie für eine Vergangenheit hatten. Das hat die überhaupt nicht gestört. Sie ist einfach losgelaufen, wollte das teilen, was sie erlebt hatte. Öffne dich im Gebet. Herr, heute will ich deinen Willen tun. Hilf mir heute, hilfreich, ermutigend und tröstend in das Leben von Menschen zu sprechen, damit du, Jesus, einen Zugang zu ihrem Herzen findest. Und ich verspreche euch, auch wenn du vielleicht dir noch nie Gedanken gemacht darüber hast oder vielleicht noch nie erlebt hast, dass du prophetisch geredet hast, ich bin davon überzeugt, dass Gott auf dein Gebet antworten wird und du wirst etwas hineinsprechen können, manchmal ohne, dass du das weißt, in das Leben der Menschen. Du musst das nicht immer wissen, aber Gott, er hört das Gebet, er möchte doch, dass Menschen genauso angesprochen werden, wie diese Frauen freigesetzt werden. Sechster Schritt, Gottes Liebe überrascht uns mit der Freude darüber, ernten zu können, wo wir nicht gesät haben. Jesus schenkt seinen Jüngern die Erkenntnis fürs große Ganze des Reiches Gottes. Das ist mir auch so wichtig, wenn wir zusammen mit den anderen Kirchen pro Christ machen. Weg von allem gemeindlichen Egoismus. Blick bekommen dafür, wie groß Gottes Gnade ist und wie sehr er für jede einzelne Gemeinde Sorge trägt. Und wir gemeinsam einfach manchmal ernten dürfen, was andere gesät haben vor uns. Von den Alten, die vielleicht gebetet haben, von Waldemar und von all den anderen unter uns, die lange dabei sind. Und das ernten wir dann manchmal. Und wir denken, oh, gut haben wir das gemacht. Vergiss es. Es ist einfach Geschenk Gottes. Sich darüber zu freuen, das meint Jesus, zu freuen darüber, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen ja, dahin kommen, was Gott schon lange vorhatte. Jesus schenkt seinen Jüngern die Erkenntnis über das große Ganze des Reiches Gottes. Er sagt, das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft dir zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nie gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Möglicherweise hat Jesus, als er das sagte, dabei auf die Menschen in ihren weißen Kleidern gedeutet, die da von Sychar kamen. Also die Leute, die die Frau eingeladen hatten. Und dann hat er auf sie gezeigt und wollte ihnen deutlich machen, aufgrund meines Zeugnisses kommen die hierher. Und ihr werdet jetzt erleben, ihr werdet Zeugen sein und ihr dürft euch mitfreuen an der Ernte. Die waren dabei. Sie ernten, wo sie nicht gesät haben. Aber Jesus spricht auch hier schon prophetisch zu seinen Jüngern, in die Zeit nach Ostern, nach Pfingsten hinein, in die Zeit, in der das Evangelium zu den Völkern geht, wo es hinläuft. Wir haben unlängst über Apostelgeschichte 10 gehört, wo der Übergang war von dem Evangelium, das nur bei den Juden war, hin zu den Heiden. Und das ist schon mal der Ausblick hier. Jesus lebt das ja vor. Bereitet sie auf die Zeit vor, wo von ihnen geerntet werden wird, was andere in seinem Namen gesät haben und was Gott zur Reife gebracht hat. Öffne dich im Gebet. Öffne dich im Gebet. Herr, heute will ich deinen Willen tun. Gib mir die Freiheit, den Mut und die Freude zu ernten, was andere gesät haben. Und schenk mir die Demut zu sehen, damit andere die Ernte einfahren können. Das gehört auch dazu. Stell dir vor, mal auf pro Christ gesehen, in dieser Woche vom 7. bis 11. März, stell dir vor, wie groß die Freude sein wird, wenn es dir gelänge, einen vorbereiteten Menschen zu diesen pro Christ-Veranstaltungen einzuladen, der dann zum Glauben an Jesus käme. Versuch das mal zu fantasieren. Und stell dir die Freude vor, der Menschen, die Jahre später ernten, wenn du zum Beispiel durch die Verteilung eines Pro-Christ-Magazins, wir haben 1000 davon, in die Briefkästen erlebst, dass einer sagt, ich habe damals so ein Heft gelesen, das war mir fremd, aber eine Sache ist mir da hängen geblieben. Und die hat nachgewirkt, die hat gegärt. Und Jahre später ist das zur Reife gekommen, zu einer Entscheidung für Jesus. Stell dir das mal vor. Also ich brauche noch 5 bis 10 Mitarbeiter, die das hier rundherum in die Briefkästen verteilen. Kommt und meldet euch. Macht das. Ihr braucht auch kein Ansprechen, ihr braucht es in die Briefkästen zu verteilen. Und wer ansprechen möchte, kann das gerne auch tun. Aber einfach, dass das möglich ist. Das machen die anderen Gemeinden auch. Siebtens. Empfange die Liebe Gottes oder empfangene Liebe Gottes löst den Wunsch aus, sie zu teilen. Da heißt es im Vers 39, viele Samaritaner aus jedem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Also die Samaritanerin läuft los, bewegt von dem, was Jesus ihr gesagt hat. Nein, es war vielleicht noch gar kein reifer Glaube, würden wir heute sagen, aber es war ein Beginn. Jesus sei es mir begegnet und hat was angefangen und das sollte weiter zum Ziel führen. Und sie läuft los und erzählt es den anderen. Sie erzählt, habe ich vielleicht den Messias kennengelernt? Beginnt das mit anderen zu teilen, sogar mit Leuten, die sie vorher ausgegrenzt haben. Beginnt ihre Begeisterung von Jesus zu teilen. Und sie werden erfüllt von der Liebe Gottes und überwinden wiederum Grenzen. Und wisst ihr was? Das ist so eine kleine Bemerkung. Sie ließ ihren Wasserkrug stehen. Braucht man nicht viel daraus zu machen, aber für mich ist es eine Bemerkung, die Johannes wohl offensichtlich aufgefallen ist. Ihr Durst nach Leben, der war gestillt. Der Durst nach Leben, den hatte Jesus gestillt. Und aufgrund dessen konnte sie erstmal ihren kreatürlichen Durst einfach ignorieren. Sie ist einfach erstmal losgelaufen, um ihre Freude zu teilen und die Liebe. Öffne dich im Gebet. Herr, heute will ich deinen Willen tun. Erfülle mich heute so mit deiner Liebe, dass ich ganz selbstverständlich bereit bin, nach deinem Reich zu trachten und das Teilen deiner Liebe mit anderen Menschen Priorität hat. Und nun der achte und vorletzte Schritt. Gottes Liebe weckt den Wunsch, Jesus persönlich zu begegnen. Gottes Liebe weckt den Wunsch, Jesus persönlich zu begegnen. Da heißt es, die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Jetzt ist unser Glaube persönlich. Es reicht offensichtlich nicht, es reicht den Menschen nicht, Jesus nur vom Hörensagen zu kennen. Die Samariterin hat die Bewohner des Dorfes sozusagen angefixt, neugierig, erwartungsvoll, sehnsüchtig gemacht. Endlich vielleicht haben sie gedacht, kommt das zur Erfüllung, was unsere tiefste Sehnsucht ist. Deshalb sind sie mitgegangen, um Jesus persönlich kennenzulernen. Ich denke an Prochrist. Stell dir vor, ein Mensch lässt sich von dir zu Prochrist einladen, geht mit und entschließt sich, nicht nur den einen Abend zu kommen, sondern noch ein paar Tage länger mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und mit den anderen Christen zu hören, sich anrühren zu lassen. Weil er in sich spürt, hier ist das volle Leben. Das Wasser des Lebens gibt es hier umsonst bei Jesus. Öffne dich im Gebet. Bete, Herr, heute will ich deinen Willen tun. Entfache neu das Feuer für dich in mir, dass es überspringt auf Menschen, in meinem Lebensumfeld, auf das sie sich einladen lassen, zu Prochrist, um dich kennenzulernen. Und ein letzter Schritt, der 9. Gottes Liebe führt zur Erkenntnis der Wahrheit und die lautet, Jesus Christus ist Retter der Welt. Jesus Christus ist Retter der Welt. Zuletzt sagten die Leute aus Sychar: Wir haben ihn mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Wer Jesus persönlich begegnet, den führt der Geist Gottes zu der Erkenntnis: Jesus ist der Retter der Welt. Und Jesus ist mein Retter. Jesus ist alternativlos, hat Siegbert Stabenow neulich im Abendgottesdienst mal so in seiner nüchternen Art bekannt. Jesus ist alternativlos. Recht hat er. Jesus ist alternativlos. Er ist the one and only, das Nonplusultra. Unvergleichlich, einzigartig. Wir haben das eben gesungen. Herr der Herren, alle werden einmal vor ihm knien und bekennen müssen. Herr ist Jesus Christus. Bekennen müssen. Wie gestern auf der, ich wollte gerade sagen Party, aber es war ja eine Konferenz. Aber es war teilweise Party für Jesus. Es war richtig toll. Wo der Begriff, dieser amerikanisch von Amerikanern, awesome, fantastisch, der Fall fehlt mehrmals. Ja, Jesus ist so, awesome, fantastisch. Wie fantastisch ist es, wenn Menschen jetzt schon das lebendige Wasser des Lebens umsonst bekommen und wir können es ihnen geben, Leute. Ist das nicht toll? Und da kannst du bei Pro Christ dazu einladen. Öffne dich im Gebet. Bete: Herr, heute will ich deinen Willen tun. Zeig du mir, für wen ich beten soll, dass er dich als Retter erlebt und dich als Retter der Welt erkennt und bekennt. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, danke, dass du uns an die Hand nimmst, dass wir an deiner Hand Schritte gehen dürfen. Und manchmal sind es auch sicher mehr als 9 Schritte. Aber danke, dass du uns deine Perspektive öffnest. Danke für deine Begegnung mit dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und dass wir daran, an der Begegnung mit ihr, so viel von deiner Liebe lernen können. Ich bitte dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns unsere Herzen ganz weit machst und uns bereit machst zu beten: Herr, ich will deinen Willen tun, weil das mich satt macht. Und ich will dich verkündigen, weil du das lebendige Wasser des Lebens bist. Und ich möchte den Menschen sagen, das bekommt ihr umsonst. Herr, wirk das durch deinen Geist in uns. Befrei du uns dazu, das wirklich zu teilen und Menschen einzuladen. Du schaffst das. Danke dafür. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir sein Shalom, seinen Frieden. Amen.